die Welt mit seinen Augen sehen. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief 2, Vers 1 bis 3, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünschen, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Wir haben schon gehört, wir haben vor einiger Zeit um Regen gebetet. Jetzt haben wir Regen und vielen Dank für diese Erinnerung. Das brauchen wir immer wieder, weil wir so schnell vergessen, dass wir unterwegs waren, dass wir Gott gebeten haben und er hat geantwortet. Jesus selber ermutigt uns, zu Gott zu kommen, zu ihm zu kommen und zu sagen, was wir brauchen. Matthäus 7, Vers 7, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, ihm eine Schlange bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Gebet wirkt. Durch die ganze Bibel hindurch finden wir, wie Menschen mit Gott sprechen und wie sie beten. Das ist gar nicht ungewöhnlich, denn Gebet findet man rund um die Welt, in allen, fast allen Religionen und Kulturen. Dort gibt es Gebet. Gebet gehört zum Menschen offensichtlich, egal wo sie leben oder wie der Gott heißt, zu dem sie beten. Aber diese Beziehung Gott-Mensch ist tief veranlagt in uns. Gebet der Bibel unterscheidet sich allerdings dadurch, dass hier ein Gott beschrieben wird, der nicht nur angebetet wird, sondern der auch Gemeinschaft sucht, der mit uns Menschen in Kontakt treten möchte. Und das beginnt eben ganz vorne, 1. Mose 1, Kapitel 3, Vers 1, wo Gott durch den Garten geht bei seinen Menschen und sie sind nicht da. Und er fragt Adam, sag mal, wo bist du? Und Adam, wohlgemerkt, ist nicht nur der Begriff für Mann, sondern ist auch der Grundbegriff für Mensch. Und wenn Gott sagt, Adam, wo bist du, hat er beide gerufen, Adam und Eva. Beide waren gemeint. Und es geht bis zur Offenbarung des Johannes, Kapitel 22, 13 nochmal, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott. Und Johannes schreibt es auf und spricht es hinein in die Gemeinden der damaligen Zeit und Gott sucht Verbindung. Gebet. Wirkt Gebet wirklich? Es gibt eine Menge zu dem Gebet zu sagen und zu lesen. Unglaublich viel Literatur, die es dazu gibt und die man finden kann. Sucht man im Internet, findet man auch einige interessante Hinweise zu dem, wie man wirksam betet, auch zu Gebetshaltungen, was ist die optimale Gebetshaltung, manches Seltsame dann auch, wie wirkt die göttliche Institution oder Spiritualität am besten und wie nimmt man sie körperlich am besten auf, diese Aura Gottes. Aber Gebet ist keine Technik. Gebet ist und bleibt persönliche Beziehung zu Gott. in einem Buch Dirty Glory, schmutzige Herrlichkeit, also viel Schmutziges im Leid der Welt und doch wird Gottes Herrlichkeit, wird die Geschichte vom 24/7 Prayer beschrieben. Das Nachfolgebuch war dann Red Moon Rising, in Deutsch zu lesen. Und dort wird beschrieben, wie die Gebetsbewegung entstanden ist, dieses 24-Stunden-Gebet auf Basis der Herrnhuter. Und wie Gebetsräume und Gebetshäuser entstanden sind, wie wir sie heute eben in Augsburg haben zum Beispiel oder in Freiburg haben. Wie ist diese Gebetsbewegung entstanden? Und dort wird ein Bericht beschrieben und er beschreibt es so, dass sie als Teenager in England in der anglikanischen Kirche waren. Und sie haben gesehen, wie ihre Eltern beten. Und sie haben gesehen, wie in der Kirche gebetet wird. Und fanden es langweilig. Fanden es einfach langweilig. Und sie fragten sich, wie ist das mit diesem Gebet? Es ist so alles festgelegt. Passiert da wirklich etwas, wenn man betet? Und sie haben sich gedacht, wir probieren das mal aus. Also wenn Gott Gott ist, wenn Gott spricht, wenn Gott redet, dann ist er nicht so etwas Festgelegtes auf eine bestimmte Zeit in der Woche, am Tage, dann ist er nicht etwas, was ich in irgendwelche Formen hineinpressen kann, sondern dann ist Gott lebendig. Da ist er dynamisch, da tut er etwas. Dann ist er ein brüllender Löwe, dem sich niemand verweigern kann. Wo Gott ist, da geschieht Unglaubliches. Dort blitzen Donner, dort gibt es Feuer, dort gibt es Engel, die nicht zu verstehen sind. Dort gibt es auf einmal einen Weg durchs Wasser. Da gibt es Wasser in der Wüste. Da ist Gott und lebt er. Und wenn es diesen Gott gibt und man diesen Gott erfahren kann, dann hat er gesagt und die Teenager mit ihm, okay, dann kann Gott mit uns rechnen. Aber sonst gehen wir lieber Partys feiern. Und so haben sie eine Scheune gesucht und in der Scheune haben sie angefangen zu beten, indem sie einfach Lieder gesungen haben, die sie kannten. Die liturgischen Lieder, mehr hatten sie nicht. Die ein Gebetsbuch gefunden haben mit tiefen geistlichen Aussagen, dass sie sich immer wieder gegenseitig vorgesagt haben und vorgebetet haben. Und haben einfach gewartet, was dann passiert. Und als der Pastor der Gemeinde das hörte, hat er ihnen gesagt, Leute, lasst das lieber sein. Sie haben es trotzdem weitergemacht und er hat dann gesagt, vieles war theologisch bestimmt völlig daneben und vielleicht auch unbiblisch. Aber sie waren auf dem Weg, Gott zu suchen. Und eines Tages fing an, Gott zu wirken und sein Heiliger Geist. Ein Mädchen war da, für das sie angefangen haben zu beten, das sich ganz schrecklich fühlte. Und während sie angefangen haben, für sie zu beten, haben sie ihr die Hände aufgelegt und auf einmal bebte der ganze Körper dieser Frau. Und sie beteten weiter und irgendwann hörte dieses Beben auf. Das sprach sich rum und es gab immer mehr Leute, junge Leute, die kamen. Und dann kam eines Tages auch ein Bekannter von einem Mädchen, der hielt zwar nichts von dieser Scheune und von diesem Gebet, aber mit dem Mädchen in der Scheune rumhängen, das wollte er ganz gern. Und er kam dort hinein und Gottes Geist wirkte unter ihnen. Sie haben miteinander gesungen, Gott angebetet und inzwischen Formen von Anbetung und Lobpreis entwickelt. Und sie sangen Gott Lieder und auf einmal steht dieser junge Mann auf, rennt aus dem Raum raus und der Leiter geht ihm hinterher und fragt, was ist denn mit dir los? Setzt sich mit ihm auf eine Stufe und er sagt, da drin ist Gott. Dann sagt er, ja, natürlich, biblische Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen, hör auf, mir solche Bibelsprüche um die Ohren zu hauen. Da drin ist Gott, der Schöpfer des Universums. Und weißt du, wenn ich da wieder reingehe, dann werde ich mich einigen sehr unangenehmen Dingen in meinem Leben stellen müssen, über die ich eigentlich nicht reden möchte. Ich kann das gut nachvollziehen. Dirty Glory heißt das Buch, Seite 64, dort nachzulesen. Sehr lesenswertes Buch. In meiner Lebensgeschichte kannte ich lange Zeit nur ein einziges auswendig gelerntes Gebet. Und interessanterweise, wie schon mal beim Kuchenbacken, wie ich das schon mal hier in einem Predigt erwähnt habe, das mir mein Vater beigebracht hat, brachte dieses Gebet auch mein Vater mir bei, der sonst nicht so eine große Rolle gespielt hat und eher zwischendurch ja, mit eine schwierige Person war, in der schwierigen Ehe meiner Eltern, aber nicht ganz so, wie man es im Originaltext im Internet findet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, kann niemand hinein als Jesus allein. Und ich erinnere mich noch an das Bild, das über mein Bett hing, so ein ganz altes Bild, das koloriert wurde, ein betendes Kind auf ein Kissen und hinter ihm ein großer Engel mit Flügeln, der seine Hände auf das Kind, auf die Schultern des Kindes legt und das Kind betet. Und ich habe das noch gut in Erinnerung. Die nächsten Gebete lernte ich im Religionsunterricht auswendig und da war nichts falsch dran. Und trotzdem waren es Pflichtübungen. Zu Hause als auch in der Kirche. Man tut es halt. Ganz anders war es, als ich zum ersten Mal in diese christliche Teestube nach Kempten kam und dort Leute beten hörte, als ob Gott wirklich im Raum steht. Und die erwarteten, dass Gott auch mit ihnen sprechen würde, nicht auswendig gelernt. Sie erzählten ihm, was sie bewegte, was sie erlebt hatten und waren absolut überzeugt, das war spürbar, Gott hört. Und nicht nur das, sondern er wird auch aktiv handeln und Antwort geben. Und in dieser Teestube, so in einer Ecke ist immer gut, wenn man irgendwo fremd ist, ja, der Rücken ist gedeckt und du siehst alles. Das ist eine gute Position, niemanden im Rücken zu haben, wenn man sich unsicher fühlt. Aber mitten in diesem Gebet, dass sie anfangen zu beten und ich mich einfach angepasst habe, in dieser ungewohnten Form auf einem Matratzenlager zu sitzen, Augen zu schließen, zu beten, nicht in der Kirche zu sein, einfach so. Da hörte ich diese Stimme Gottes. Du kannst tun, was du willst, Ralf, aber du wirst meine Existenz nie widerlegen. Und mir ging es wie diesem Mann, von dem ich vorhin erzählt habe. Ich habe am Ende diesen Raum versucht, langsam zu verlassen. Aber langsam bin ich nur aus dem Raum gegangen und dann bin ich sehr schnell die Treppen runtergegangen. Enorm bewegt und auf der Straße habe ich mein erstes nicht gelerntes freies Gebet gesprochen, das mir niemand beigebracht hat. Keine Pflichterfüllung, sondern ein Gebet aus dem Herzen. Ich bat Gott um sein Handeln, zu mir zu sprechen, um sicher zu sein, er existiert und ich habe mir das nicht eingebildet. Und ich weiß das noch heute, dass ich ihm gesagt habe, du bist Gott. Und wenn du Gott bist und Menschen erreichen willst, dann versteckst du dich nicht hinter Bäumen, sondern dann musst du erfahrbar sein. Aber eins weiß ich auch, ich werde dich nicht verstehen. Du muss zu mir kommen. Und was dann in den folgenden Wochen geschah, konnte ich nur diesem Gebet zuordnen. Gott existiert. Später, als ich Bibel gelesen habe, habe ich festgestellt, das ist zutiefst biblisch, was mir da passiert ist. Die Bibel bezeugt einen sprechenden, handelnden Gott. Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not. Matthäus 7, 7, bittet Gott und er wird euch geben. Oder eben 1. Timotheus 2, 1, hört nicht auf zu beten. Es gibt ganz viele Aufforderungen zu beten. Aber wirkt Gebet immer? Oder ist es doch ein Monolog? Es gibt Zeiten, da geschieht tatsächlich gar nichts im Gebet. Da bete ich und es ist nichts da. Ich werde später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber Abraham ist so eine Person, die über viele Jahre nichts mehr von Gott gehört hat und auch schwierige Zeiten erlebt hat. Und es gibt Gründe dafür, warum Menschen nichts von Gott hören. Im Jesaja, Buch Jesaja sagt Gott, ich will eure Gebete nicht mehr hören. Denn ihr betet zu mir, aber euer Leben widerspricht völlig dem, was ihr tut, was ihr mich bittet. Euer Leben stimmt nicht mit dem überein, was ihr sagt. Und darum höre ich euch nicht. Ich will es nicht hören. Und das ist logisch. Ja, wenn ich meiner Frau dauernd sage, ich liebe dich, aber gehe grässlich mit ihr um und sie ist mir völlig egal, dann wird sie es mir natürlich nicht mehr glauben. Irgendwann. Wir kennen das aus jeder Beziehung. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn Gott genauso reagiert, wenn wir zu ihm kommen, ob unser Leben ganz anders ausschaut. Ja, es gibt Sünde und etwas zu bewältigen. Es gibt noch eine ganze Menge von mehr Gründen. Aber zurück zu dem, dass Jesus uns zum Gebet ermutigt, zu Gott zu kommen. Weil er handelt. Wirksames Gebet. Wie passiert das? Wenn ich in mein Leben schaue, ist das Erstaunliche, dass wirksame Gebete meistens dann passiert sind, wenn ich in diesem Moment keine Erwartungen hatte, große, oder irgendwo für andere Menschen gebetet habe, zu denen ich sonst keine Beziehungen habe oder wenig Beziehungen habe, und Gott handelt. Warum ist das so? Ich habe mal versucht, in mich hineinzuhören. Und ein Grund zum Beispiel ist der, ich bete gern für Menschen um mich herum und auch in der Gemeinde. Und trotzdem ist es da schwerer. Denn in dem Moment, wo ich in der Gemeinde für Menschen bete, reflektiere ich auch drüber, was wird mir aus diesem Gebet werden? Wird Gott handeln? Was werde ich in einer Woche von diesem Menschen hören? Und ich fange an, mich verantwortlich für diesen Menschen zu fühlen und verantwortlich für mein Gebet. Ich bin jetzt verantwortlich, dass das Gebet auch wirkt. Und genau das funktioniert nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Gott ist dafür verantwortlich. Ich kann niemanden helfen und heilen durch ein Gebet. Es ist Gottes Geist, der spricht. Und den habe ich nicht in der Tasche immer parat. Den muss ich wirken lassen. Den muss ich sein lassen, wer er ist. Dann kann Gott handeln. Wichtig ist immer auch gewesen, dass ich mir meiner Schwachheit bewusst bin. Und dass ich beim Gebet, wenn jemand sagt, könntest du für ein bestimmtes Anliegen beten, nicht bete und im Hinterkopf habe, welche Therapie und welches Seelsorgegespräch könnte ihm jetzt noch helfen. Vergiss es. Sofort. Es geht nicht darum, welche Therapie und welches Seelsorgegespräch hilft, sondern jetzt geht es darum, dass Gott in das Leben eingreift. Und das ist was ganz anderes, wie das, was wir Menschen tun können. Und ich merke, wenn ich auf Konferenzen bin, wenn ich irgendwo auf der Straße bin, dann ist das alles nicht mein Problem, weil ich bete für den Menschen und dann muss ich ihm Gott anvertrauen. Ich habe keine Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Ich kann ihn nicht ständig weiter begleiten. Und erstaunlicherweise setzt das wesentlich mehr geistliche Kraft frei und Glauben frei, als den, den ich sonst habe. Und das ist wichtig und gut so. Jakobus sagt, des gerechten Gebet vermag viel. Wer ist gerecht? Der, der auf Gott vertraut. Der sich völlig ihm hingibt, weil Gebet eben Beziehung ist. Lebendige Beziehung zu Gott. Des gerechten Gebet vermag viel, Jakobus 5. Das ist ein guter Satz. Sich ganz in die Hände Gottes zu legen und von ihm alles zu erwarten. Gucken wir in die Bibel, dann finden wir sicherlich keine Systematik über die Lehre des Gebets. Da gibt's nicht, so musst du es machen und so funktioniert's. Gut, es gibt das Vaterunser. Das ist gut und hilfreich, es zu tun. Und es ist so ein Mustergebet für Gemeinde und auch persönlich, beides. Und es gibt die Anweisung Jesu, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Wäre eigentlich wieder eine Aussage, die sagt, sollen wir denn überhaupt in Gemeinschaft zusammen beten, wo das jeder hört. Aber in dem Zusammenhang, wo Jesus das sagt, geht es ja darum, du sollst nicht mit deinem Gebet dich als besonders heilig und fromm darstellen. Dieses Scheinheilige, ja, und schau mal, wie toll ich bin und schau mal, wie gut ich bin und schau mal, wie fromm ich bin. Das alles nicht, sondern es soll vom Herzen kommen, es soll ehrlich sein. Und darum sagt er, geh in deine Kammer und bete für dich allein. Es muss eine Herzensbeziehung sein zwischen dir und Gott, dass wir das im Kopf haben. Beten, glauben und nicht zweifeln. Jakobus sagt, wer ihn bittet, der zweifle nicht, sondern vertraue ihm. Also wird Gott das auch tun und ich weiß ja nicht so recht und so weiter. Es ist einfach wirklich Gott zu überlassen. Und Jesus sagt in Matthäus 11, 23, wenn du Glauben hast und zu diesem Berg sagst, wirf dich ins Meer, dann wird er es tun. Und hier geht es auch nicht um die Wörtlichkeit in dem Ganzen, sondern das ist ein Beispiel. Hast du diesen Glauben? Gott sich ganz anvertrauen und zu sagen, es gibt keinen Kniff, keine Systematik, sondern Gebet, auch wenn wir es in der Bibel lesen, ist immer ein Geschehnis im Leben. Ein Geschehnis zwischen Gott und den Menschen, zwischen mir und ihm, mitten im Leben verortet. Was tut uns gut in diesem Gebet, das wirkt? Ein paar Hinweise, finde ich, sind doch noch ganz gut. Jesus sagt eindeutig in Matthäus 7, Vers 11, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Und ich entnehme daraus diesen Satz, Gott ist gut. Gott ist gut. Ist das in meinem Herzen, wenn ich bete und wenn ich auch für Menschen bete? Oder kommt dieses Misstrauen in meinem Kopf, Gott, ich weiß gar nicht, ob du das tun wirst. Keine Ahnung. Versteht mich nicht falsch, ich kenne diese Gedanken beim Beten. dass die kommen. Wird es Gott auch tun und so weiter. Aber das ist immer so ein Querschläger vom Teufel, von Satan, der jetzt kommt und will nicht, dass wir im Glauben und trotzdem im Vertrauen auf Gott für jemanden beten. Dass störende Gedanken im Gebet da sind, erlebe ich immer wieder. Ich erlebe es bei einer Predigt. Während ich predige, kommt ein Quergedanke, an den habe ich leider nicht nur einmal gedacht, aber der kommt so: Was redest du hier eigentlich für ein Blech? Wen interessiert es jetzt? Ausgelöst vielleicht von einer Person, die gegähnt hat, kommt dieser Quergedanke und zerstört alles. Und ich muss mich wehren gegen diesen Gedanken und weiter predigen. Und ich kenne eine ganze Reihe von Predigten, wo ich erschöpft und müde am Ende des Gottesdienstes war und nach Hause gegangen bin und gesagt habe, das war ganz schlimm. Und hinterher Menschen kamen und sagen, Ralf, das war die beste Predigt, die du gehalten hast. Es ist normal, dass wir angegriffen werden. Wir stehen im Krieg. Wir stehen im Krieg mit den Mächten der Finsternis. Und es ist normal, angegriffen zu werden. Deswegen, ja, Gott ist gut. Wenn das in deinem Herzen ist, heißt es nicht, dass die blöden Gedanken trotzdem kommen. Die kommen. Aber in deinem Herzen muss es sein, nein. Und ich weiß, Gott ist gut. Auch wenn ich diese Gedanken habe, aber Gott ist gut. Punkt. Und dann geht es weiter. Für mich oft ein Anzeichen, wenn die Gedanken massiv kommen, inzwischen zu verstehen, ja, offensichtlich bin ich auf dem richtigen Weg. Es wird nur der angegriffen vom Feind, bei dem es sich lohnt. Ja, es lohnt sich nicht, irgendjemanden anzugreifen, der es nicht wert ist, vor dem man keine Angst haben muss. Es wird nur der angegriffen, vor dem man Angst haben muss. Es ist so, Gott ist gut. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, Gebet darf nicht Pflichterfüllung sein. Es muss Herzensgebet bleiben. Und aus diesem Herzensgebet heraus kann ich Gott begegnen. Auch hier, ich find Regelmäßigkeiten gut. Morgens Bibel lesen finde ich gut. Ich finde es auch gut, feste Zeiten zu haben und mir beim Essen gerade bewusst zu werden, wie gut wir haben. Und ich bin dankbar in der letzten Gemeinde für russlanddeutsche Geschwister, die wir dort hatten, zu denen ich gekommen bin und die vor jeder Mahlzeit aufgestanden sind, sich vor den Tisch gestellt haben und gebetet haben. Und ich kannte ihre Biografie. Ich wusste, wo die herkamen. Und ich wusste, das ist keine Pflichterfüllung. Ihr Leben kennt Not, kennt Leid, kennt Mangel, kennt Hunger. Und sie danken Gott. Und es hat mich zutiefst berührt, dass sie das getan haben. Aber es ist auch richtig zu sagen, es geht nicht um Pflichterfüllung, es muss aus dem Herzen kommen. Deswegen darf man auch ruhig Kaffee trinken oder mal zu essen anfangen, ohne dass man gebetet hat. Das ist durchaus auch okay. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich Gott keine Vorschriften mache. Da habe ich vorhin schon drüber erzählt, wie es mir dann geht, wenn ich für Menschen bete. Mach Gott keine Vorschriften, wie das jetzt passiert. Wie sich Dinge erfüllen oder nicht erfüllen. Darum geht es nicht. Ich bete für den Menschen. Ich sage Gott, was der Wunsch ist. Und ich vertraue auf sein Handeln. Und dann sehen wir weiter, was passiert. Aber diese Dynamik, Gott zu lassen, die ist wichtig. Wichtig ist auch, in dieses Gebet grundsätzlich hineinzugehen, auch wenn wir Probleme haben und sagen würden, ich weiß gar nicht, ob ich Gott vertraue. Weil in dem Moment, in dem ich anfange, Gott wirklich zu beten und es ihm zu sagen, Gott, hier ist es, und ich weiß noch nicht, damit umzugehen, da öffnet sich ein geistlicher Raum. Wer die Geschichte des Propheten Elisa kennt, der mit seinem Knecht in einer Stadt ist und der Knecht steht morgens auf und sieht das feindliche Heer vor der Stadt liegen und sagt, oh Herr, was sollen wir tun? Jetzt sind wir dran. Und Elisa betet, Herr, öffne ihm die Augen. Und er sieht rundherum feurige Wagen Gottes, das Heer Gottes ist hier. Wenn du anfängst zu beten, öffnet sich ein geistlicher Raum. Es lohnt sich. Manchmal ringt man sich durch zu diesem, ja Gott, du bist gut. Und das ist in Ordnung. So zu beten tut uns gut, ganz persönlich, und es tut uns als Gemeinden gut. Das persönliche Gebet ist wichtig, aber auch das Gebet der Gemeinde. Und wirksames Gebet hängt manchmal tatsächlich davon ab, gerade wenn es um Gemeinde geht, ob Gemeinde das auch ernst nimmt und aufs Herz nimmt. Ich kann schon was für meine Gemeinde auf dem Herzen haben und jeden Tag in der Gemeinde beten. Und ich bin sicher, dass Gott mit mir betet, dass die Gemeinde es endlich hört und versteht. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, wenn sich die Gemeinde versammelt. Und wenn wir mal gucken durch die Bibel, in dem Moment, wo das Volk auszieht aus Ägypten, sich sammelt, nicht mehr zerstreut ist in ihren Straflagern, da wird das Zelt der Begegnung gebaut, die Stiftshütte. Das Zelt der Begegnung, in dem man Gott begegnet und er spricht. Salomo baut den Tempel. Das Reden Gottes von Gott zu Samuel geschieht im Tempel. Es gibt Orte, da ist Gott nicht eingeschlossen, da wohnt er auch nicht fest, aber da ist er präsent, spürbar präsenter als woanders. Und das ist oft da, wo sich die Gemeinde zusammenfindet zum Gebet. Gott ist überall. Aber ich glaube, dass es seinen Grund hat, das Gemeindegebet, wenn eine Gemeinde aufruft zum Fasten und Beten, so schwer hat, sich zusammenzufinden. Denn Gott wirkt oft genau da, in diesem Gemeindegebet. Und es wäre gut für uns, wenn es geschieht und nicht nur nach Notzeiten wie dem Krieg die Kirchen voll wären, sondern wenn sie immer wieder voll wären, um Gottes Reich zu bauen. Ein alter Pastor hat mir mal gesagt, die am schlechtest besuchtesten Versammlungen sind die Gebetsversammlungen. Und das war eine traurig resignative Aussage. Ist schwierig. Deswegen lasst uns das ernst nehmen. Und ruhig mal überlegen, wo müssen wir als Gemeinde zusammenstehen in den Belangen des Reiches Gottes und in den Belangen dessen, dass wir untereinander Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und das Zweite, was ich euch am Schluss jetzt noch mitgebe, behaltet das im Kopf, Gott ist überall. Gott ist nicht nur hier im Gottesdienst. Gott ist nicht nur in deiner stillen Zeit. Gott ist mit dir auf jeden Schritt, wo du bist unterwegs. Wo du als Kind Gottes unterwegs bist, wo du läufst. Schwierig, ich bin gespannt, ob das irgendwo hängen bleibt. Wo du läufst, ist heiliger Boden. Wo du läufst, ist heiliger Boden. Da ist Gott, weil Gott in dir ist, weil Jesus in dir lebt, weil sein Heiliger Geist in dir ist, ist dort heiliger Boden. Und wo heiliger Boden ist, dort kannst du zu jeder Zeit mit Gott reden, für Menschen beten und sie segnen. Für jeden, den du siehst, für jeden, der auf der Straße da ist, für die völlig überdrehte Mutter sagen, wissen Sie was, ich wünsche Ihnen so viel Kraft und Frieden und bewundere Sie, dass sie als Mutter auch diese Erziehung annehmen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und es tut was mit Menschen. Und wir können es überall tun. Und bitte tut das. Das ist gut. Tut es zu jeder Zeit und tut es besonders dann, wenn ihr euch auch ärgert. Ja, also typische Situation, an der ich das immer wieder gerade mehr im Kopf habe und lerne, sind die Kreisverkehre. Wenn man auf den Kreisverkehr zufährt, da stehen 4 Autos und dann fährt so ein Auto rum, dazwischen ist eine Lücke, der vordere bleibt stehen und geht nicht in die Lücke. Okay. Dann kommen wieder 2 Autos, dann kommt die nächste Lücke. Warum fährst du da nicht rein? Und dann kommt die nächste Lücke. Und bevor der überhaupt noch anfahren kann, kommt der Gedanke, jetzt fahr aber, freier wird's nicht mehr. Und an der Stelle, das zu tun, was mein Sohn dann mir mal in diesem Zusammenhang auch erzählt hat, als ich über das Thema nachdenke, er sagte, Papa, von mir ist heute einer hergefahren und dann ist was passiert und ich dachte mir, du bist auch ein geliebtes Kind Gottes. Segnet. Seid im Gebet unterwegs. Es wirkt mehr, als ihr denkt und praktiziert es. Denn es wird Gutes tun. Amen.